ungefähr ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass ich das letzte Mal hier war. Das war, glaube ich, Ende August oder so irgendwie. Und damals war, glaube ich, für beide Seiten. Ich kann das sein, dass ich sehr laut bin. Ich habe so das Gefühl, ich muss leise reden, damit. Dankeschön. Damals war es ein bisschen spannender Moment. Die Gemeinde in Weinstadt hat an dem Tag entschieden, ob ich da hingehe. Und ich weiß, einige hier haben gehofft, dass ich das nicht tue. Es kam dann doch anders. Und ich bin ja seit 1. November bin ich in Weinstadt und fühle mich dort wohl. Es ist schön, da zu sein, aber es ist genauso schön, auch immer wieder hierher zu kommen. Und ich finde es auch schön, dass Freundschaften sich gebildet haben, sodass ich auch immer so ein bisschen mitkriege, was läuft bei euch, wo steht ihr gerade. Und ich wünsche euch auch für das, was vor euch liegt, wenn es um Pastorensuche und Findungen und alles geht, wünsche ich euch, dass ihr jemanden findet und vielleicht auch mit dem man ja auch jemanden gefunden habt, mit dem ihr Gemeinde bauen könnt. Und wirklich ortsrelevant sein könnt, so wie es euch wichtig ist und wie ihr als Gemeinde das ja auch ganz arg auf dem Herzen liegen habt. Als ich das Thema für diesen Sonntag so überlegt habe und dachte, was passt, da wusste ich nicht, dass die Spende natürlich für so einen wichtigen Platz sein wird, wo man durchaus auch gefährlich lebt. Bei uns ist es ja heute eher unwahrscheinlich, dass wir irgendwie gefährlich leben müssen. Dennoch glaube ich, dass der heutige Bibeltext durchaus einem herausfordern kann. Wenn wir mal so zurückgucken, wo wir gerade herkommen, vom Kirchenjahr her, dann ist ja Ostern jetzt noch nicht so lange her und ganz aktuell ist eigentlich Pfingsten, was wir gerade gefeiert haben. Ein Fest, wo es ja in besonderer Weise darum geht, erfüllt zu werden. Ausgießung des Heiligen Geistes, wirklich mit Jesus was zu erfüllen, auf dem Weg zu sein, Ostern auch da zu sagen, boah, Jesus ist für mich gestorben, ich will dieses Leben haben, ich bin begeistert davon. Und mir geht es manchmal so, wenn ich mir dann aber so mein Leben angucke, dann denke ich, das ist mit dieser Begeisterung, das hält sich so ein bisschen in Grenzen. Bei diesen ganzen Predigten, die ich schon gehört habe, die Konferenzen, die ich schon besucht habe, da müsste ich doch eigentlich brennen. Ich müsste morgen schon aufstehen aus dem Bett und völlig begeistert losstürmen und irgendwie völlig begeistert sein. Bin ich aber oft gar nicht so. Und wenn ich dann Verse wie folgende lese, im Johannesevangelium 14, 12, die folgenden, boah, dann kriege ich noch mehr Fragen. Und zwar steht dort, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Größere Werke als Jesus. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt mal eine kurze Umfrage machen, mal Hand heben, wer hat die Woche schon größere Werke getan als Jesus? Wie jetzt? Das überrascht mich jetzt aber. Das steht doch da. Hier steht doch, wenn wir glauben, dann sind wir in der Lage, größere Werke zu tun als Jesus. Und also meine Hand wäre jetzt auch nicht oben gewesen bei dieser Umfrage. Erleben wir das? Erleben wir, dass wir in unserem Alltag, in unserem Glaubensalltag, größere Werke tun als Jesus? Glauben wir das überhaupt, dass das möglich ist? Oder ist es so ein Vers, wo man sagt, boah, der ist richtig toll, aber ja, der ist irgendwie mehr so Zukunftsmusik, der hat doch gar nicht so viel mit meinem Leben zu tun. Aber wenn wir sagen, das, was in der Bibel steht, ist wahr und ist auch machbar, erlebbar, dann merken wir, kommen wir hier in eine ganz große Diskrepanz. Wer jetzt denkt, oh je, jetzt kann ich mir 20 Minuten anhören, was ich alles falsch mache und wie ich jetzt eigentlich zu sein hätte und danach mir erzählt wird, ich muss sofort in die Mission gehen, der darf sich entspannen. Genau das will ich nicht. Ich will nicht darüber reden, dass wir jetzt alles anders machen müssen. Aber ich will tatsächlich darüber reden, ob wir was tun können, was diesem Wunsch, nämlich größere Werke zu tun, ein vertieftes Glaubensleben zu haben, ob es da nicht was gibt, was wir tun könnten. Und ich denke manchmal, wir Christen könnten ja erstmal ganz zufrieden sein. Wir sind, wenn wir in der Beziehung mit Christus leben, dann sind wir erlöst. Das ist uns zugesagt. es ist uns zugesagt, wir haben Heilsgewissheit, wie man das in Kana Nation so sagt. Also das heißt, wir haben uns bekannt zu Christus, wir haben erkannt, wir brauchen ihn als Erlöser, also wird uns von Seiten Christus die Erlösung und das ewige Leben zugesprochen. Dann, wir wissen, wie man sich verhält, wir wissen, wir stehen auf, wenn man betet, man setzt sich hin, man spricht das Amen. Wir sind gute Menschen. Also könnten wir doch völlig entspannt sein und sagen, es läuft eigentlich. Ne? Also das Ding, das habe ich in der Tasche. Dumm ist nur, dann stehen aber dennoch solche verstörende Verse, wie ich eben vorgelesen habe, da drin. Und dann merken wir, hey, das reicht scheinbar irgendwie gar nicht, einfach nur zu wissen, ich bin erlöst und jetzt läuft es, weil da ist eine Diskrepanz an diesem Ganzen. Und ich fragte mich manchmal, ist mein Glaubensleben dann irgendwie verkehrt? Bin ich verkehrt? Glaube ich nicht genug? Bin ich vielleicht doch nicht als Christ gut genug, wenn ich doch merke, dass es solch enorme Diskrepanzen gibt? Und ich merke manchmal, wenn ich mir solche Fragen stelle, dass in der Tat ein Stück weit mein Glaubensleben langweilig geworden ist. Es ist so in so eine Spur. Ich bete immer dieselben Sätze. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Man hat so einen Gebetsduktus. Man sagt oft so automatisch immer dasselbe. Und ich spreche hier nicht gegen Liturgie. Und ich spreche auch nicht dagegen, dass Vater Unser ist auch immer dasselbe Wortlaut. Aber es geht um was anderes. Es geht so um dieses, das ist so ein Automatismus, der sich entwickelt hat. Und ich glaube, manchmal geht es uns in unserem Glaubensleben auch so, dass sich so ein Automatismus entwickelt hat. Ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß, wie das geht und ich tue das. Aber tue ich es noch mit der Erwartung dessen, dass sich was ändert? Tue ich es noch in der Erwartung der vertieften Beziehung zu Christus? Oder ist es wirklich Routine geworden? Und ich merke für mich, manchmal ist es Routine geworden. Und manchmal ist es auch, dass ich nicht bereit bin, weiterzugehen. Und mit dem Weitergehen, da gibt es ein geniales Beispiel in der Bibel von einem jungen Mann, der zu Jesus kam und mit ihm reden wollte und gesagt hat, Rabbi, was muss ich denn tun, damit ich dir noch näher komme? Was braucht es denn? Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erhalte? Das war der reiche Jüngling. Und Jesus fängt jetzt nicht an, erstmal eine ganze Liste und sagt, also erstens musst du mal sonntags in die Gemeinde gehen und zweitens musst du das oder das machen. Das sagt er alles gar nicht. Ich finde Jesus' Antwort erstmal relativ verblüffend. Er sagt nämlich, halte die Gebote. Boah, da könnte man erstmal aufatmen. Also Gebote halten, das kriege ich hin. Ne? Das kriegen wir auch hin. Das klappt. Ne? Also wir haben noch keinen umgebracht und so. Das nehme ich mal an. Also das läuft eigentlich. Und genauso reagierte der Jüngling auch. Er sagt zu Jesus, ja, aber das tue ich doch schon. Tja, und wer die Geschichte kennt, der weiß, dass es da nicht stehen bleibt. Jesus sagt jetzt nicht, ah ja, super, wenn du das schon machst, dann musst du da gar nicht mal mehr machen, dann läuft es. Nee, er geht eigentlich jetzt einen Schritt weiter. Erst war, halte die Gebote. Und Jesus sagt jetzt zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Dieser Vers spricht nicht, und das möchte ich vorausschicken, gegen Reichtum. Dazu ist er nicht, darum geht es hier gar nicht. Es geht nicht darum, dass man kein Geld haben darf oder reich sein darf. Das ist es nicht. Aber Jesus fordert diesen jungen Mann an, auf seinen Lebensrahmen, den er bis jetzt hat, komplett zu verlassen. Alles, was ihm wichtig war, wo er dran hing, und ich denke, Jesus sieht hier weitaus tiefer, als es dem Jüngling eigentlich oder dem jungen Mann bewusst war. Er sieht, wo das Herz dran hängt. Und er sagt zu ihm, gib das auf. Und dann komm und folge mir nach. Und es sind zwei Aufträge, die Jesus gibt. Einmal verkaufe, lass los. Und auf der anderen Seite, folge mir nach. Und wenn man sich das so anguckt, wäre es denn möglich, die Aufträge umzudrehen? Macht das Sinn, zu sagen, folge mir nach und im Folgen verkaufe alles, was dir wichtig ist? Macht das Sinn? Klappt das? Oder ist es nicht genial von Jesus gemacht, zu sagen, lasst los, Und wenn du losgelassen hast, dann kannst du mir folgen. Weil solange dein Herz an was hängt, was nicht auf mich, auf Jesus abzielt, wird es mit dem Folgen nichts werden. Das zieht immer wieder wie so ein Gummiband zurück. Ja, man kann Schritte gehen, aber schwupps ist man wieder da. Und dann geht man wieder so ein bisschen, und das ist eine ziemlich nervige Angelegenheit, und es braucht ganz viel Kraft, um zu folgen, weil das Alte immer wieder zurückzieht. Deshalb lass los. Und wenn du das getan hast und nicht irgendwie, Jesus sagt das ja nicht und das ist alles falsch, was du machst und du bist ein schlechter Mensch, sondern er bittet einfach nur, lass los. Und dann kannst du mir folgen. Gesundheit. Was sich so einfach anhört. Und ich denke, wer jetzt an sich selbst denkt, der weiß, wie schwer das ist. Wo hast du Dinge in deinem Leben, wo du merkst, das ist dir vielleicht einfach ein Tacken zu wichtig. Das können Beziehungen sein, von denen wir so abhängig geworden sind, wo die Meinung dessen oder derjenigen so wichtig ist, dass wir denken, boah, wenn ich da irgendwie anders bin, dann verliere ich zu viel. Es können materielle Dinge sein, Handlungen, Ansichten, Meinungen. Wie wäre das, wenn in diesen Bereichen, die dir vielleicht jetzt einfielen, Jesus zu dir sagen würde, lass los. Tut es weh? Ist es unbequem? Macht es keinen Spaß, loszulassen? Weil man vielleicht denkt, wenn ich das loslasse, dann verliere ich meine Identität. Dann weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Und dagegen sagt Jesus, folge mir nach, denn deine Identität liegt nicht in dem, woran dein Herz hängt, sondern in dem, was ich dir zuspreche. Loslassen fällt schwer. Das fiel auch dem Jüngling unglaublich schwer. Was hat er gesagt, als Jesus ihm diese zwei Aufträge gegeben hat, loszulassen und nachzufolgen? Der Jüngling sprach, oder es steht, da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon. Ich finde diesen Satz schrecklich. Ich finde ihn ganz schlimm. Er ging betrübt davon. Warum? Warum ging dieser junge Mann betrübt davon? Ich glaube, dass das ein ganz normaler Mensch war, der gute Absichten hat, der erkannt hatte, dass ihm ein Sinn im Leben fehlt, dass das, was er bis dato als Sinn erklärt hatte, nicht das sein Herz erfüllte mit dem, wonach er sich sehnte. Und jetzt stand er da und Jesus sagte ihm, hey, alles, was du tun musst, ist das. Und er merkt, er kann es nicht. Und wäre es ihm egal gewesen, wäre dieser Wunsch nach Sinn und nach Beziehung zu Jesus nicht da gewesen, dann hätte er ja sagen können, ja, nee, du, geh ich, ist mir, ne, also, ja, du kannst da viel reden, das ist mir egal. Aber dass er betrübt davon ging, zeigt doch, er merkte, da ist Verlust, er lässt dort was zurück, was er eigentlich gebraucht hätte. Und deshalb ging er betrübt davon. Hier geht ein Mensch und wendet sich gegen einen Auftrag und gegen ein Leben mit Jesus, weil er nicht in der Lage oder willens oder wie auch immer ist, im Glauben einen Schritt zu tun. Nämlich aufs Wasser rauszugehen. Zu sagen, ich glaube dir, Jesus, dass dein Wissen über mein Leben und über das, was ich brauche, besser ist als mein eigenes. Und deshalb bei allem Kampf und bei allem Zähneknirschen und bei allem Gefühl von Verlust lass ich los. Kommt dich das bekannt vor? Wie würdest du, wenn Jesus jetzt durch die Reihen gehen würde und dich ansprechen würde, antworten, wenn er sagt, lass los? Folg mir nach. Das, was du dir selbst als so wichtig gemacht hast in deinem Leben, ist nicht das, was dir letztendlich das gibt, was dein Herz braucht, wonach du dich sehnst. Den Sinn, den du suchst, den wirst du nicht darin finden. Und leider, finde ich, sind wir Christen manchmal auch ganz gut darin, das, was wir so beschützen und was wir so festhalten wollen, dann zu vergeistlichen und zu sagen, ja, aber wenn Jesus wollte, dass ich das hergeben würde, dann sollte er das tun oder dann müsste das passieren oder Gott kann und er liebt mich auch, ne? Wir können ganz viele Entschuldigungen finden. Und ich glaube, je radikaler und gefährlicher wir in diesem Sinne leben und sagen, ich stelle das wirklich auf den Prüfstand und versuche es auch nicht zu vergeistlichen, sondern ich prüfe mich wirklich, wo sind denn diese Punkte, wo ich nicht willens bin, loszulassen? Und ich glaube, je weher es tut an der Stelle und je mehr ich anfange zu kämpfen und zu entschuldigen, umso deutlicher ist es wahrscheinlich genau der Punkt, wo es wichtig wäre, loszulassen. Natürlich, wir Menschen machen ganz schnell eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Lohnt es sich, das loszulassen? Lohnt es sich, loszulassen, um die Beziehung mit Jesus zu vertiefen? Lohnt sich das? Der Jüngling hat die Entscheidung getroffen, es lohnt sich nicht. Er ist betrübt davongegangen. Seine Sehnsucht wurde nicht gestillt. Er hat hinterher noch all sein Hab und Gut, das stimmt. Aber er hat die Sehnsucht behalten. Die Sehnsucht nach der Ewigkeit, die Sehnsucht nach einer Beziehung mit Jesus. Welcher Preis war höher, den er letztendlich wirklich gezahlt hat? Wenn wir in der Bibel lesen, dann finde ich, geht es uns doch oft so, dass wir unglaublich begeistert sind von den Menschen, die was wagen, die gefährlich leben, die sagen, es ist mir egal. Ich weiß, das letzte Mal habe ich hier über Esther gepredigt, die unglaublich mutig war und zum König ging, obwohl sie nicht gerufen wurde und ihr Leben riskiert hat. Eine andere Person, die mir in dem Zusammenhang immer wieder einfällt, ist Maria, die alles riskiert hat, die ihren Ruf riskiert hat, die wusste, dass sie Ausgestoßene sein wird, wenn sie diesen Schritt geht. Und ich sage, das ist mir egal. Und Maria hat es nicht getan, weil sie naiv oder doof war oder weil sie irgendwie ein junges Mädchen war, die keine Ahnung hatte. Maria hat diesen Entschluss gefasst, weil sie wusste, dass Jesus oder dass Gott in dem Fall was anderes für sie vorhat. Dass sie wusste, geht sie diesen Schritt nicht, dann ist sie nicht im Einklang mit dem, was Gott für ihr Leben vorgesehen hat. Und die Entscheidung, die sie getroffen hat, die war unglaublich gefährlich. Unglaublich. Die hat sie alles gekostet. Manches Mal, glaube ich, schleicht sich in unserem Leben so eine gewisse Lauheit ein. Wir versuchen, so ein bisschen loszulassen, so ein bisschen zu folgen und versuchen da Ganzes so ein Konglomerat draus zu machen. Und das erinnerte mich, und da rede ich auch von meinem eigenen Leben, manchmal so an das, was der Gemeinde in der Offenbarung in Laodicea gesagt wurde. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ich glaube nicht, dass wenn wir lau sind, wir unsere Heilsgewissheit verlieren. Das glaube ich nicht. Das gibt das nicht her, sonst wäre Jesus nämlich nicht der, der er ist. Aber ich glaube sehr wohl, dass wenn wir lau sind und uns zerreißen zwischen dem, wo wir daran hängen und dem, wo wir denken, dass Jesus es eigentlich gar nicht will, ich glaube schon, dass unser Glaubensleben unglaublich langweilig wird. Und dass wir genau diese Verse, nämlich große Werke zu tun, und hier geht es nicht darum, große Werke zu tun, um toll dazustehen, sondern große Werke zu tun, weil es uns verheißen wurde und weil es heißt, wir leben im Einklang mit Christus. Ich glaube, das ist doch das, wo wir uns letztendlich sehen, und das kriegen wir nicht, wenn wir lau bleiben. Dann wird es schwierig, weil für Gott war Lauheit nie eine Option. Weder im Alten Testament noch später im Neuen. Christus war nie lau. Christus war sehr deutlich ja oder nein. So Grauzone gab es bei ihm nicht. Es gibt einen Schriftsteller, Mark Batterson heißt der, und der hat übrigens ein Buch geschrieben über genau dieses Thema, nämlich gefährlich zu leben. Und der schreibt Folgendes. Wir können in unserem Käfig der Lauheit und Bequemlichkeit bleiben, alles haben und schließlich erkennen, dass es nichts wert war. Oder wir können unseren Käfig verlassen und uns auf das Abenteuer einlassen. Wir können erkennen und sagen, es ist so schön oder es wäre so schön, wenn. Aber ich traue mich nicht. Was passiert, wenn ich loslasse? Oder Wir können sagen, ich habe eine tierische Angst davor. Ich habe keine Ahnung, wie das werden soll. Und ich traue mich eigentlich auch gar nicht. Aber ich mache es trotzdem. Corrie ten Boom hat mal gesagt, Mut ist nichts anderes als Angst, die vorher gebetet hat. Wenn wir ganz viel Angst haben, haben wir eigentlich auch ganz viel Mut. Der Zwischenschritt, dafür zu beten, ist das, was wichtig ist. Empfindest du, dass in deinem Glaubensleben zu viel Alltag, zu viel Routine eingekehrt ist und dass du dich so bequem eingerichtet hast und dass das nichts mehr mit dem zu tun hat, was großes Erleben, das, was Jesus verheißen hat? Ist der Alltagstrott zu groß? Dann ist es vielleicht wirklich dran, sich die Frage nochmal zu stellen. Wie reagierst du, wenn Jesus heute zu dir sagen würde, lass los, gib das oder jenes auf und folge mir nach? Sich länger zu zerreißen zwischen dem einen Festhalten und immer wieder zurückgezogen werden, kostet unglaublich viel Kraft. Vielleicht kostet es weniger Kraft, zu sagen, und ich lasse los. Eins meiner Gebete, die ich immer mal wieder bete, weil ich merke, dass es mir wichtig ist, ist, Herr, nimm weg, was in mir nicht hingehört und setz ein, was du willst. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus wirklich Dinge wegnimmt. Und manchmal empfinde ich das auch, dass das ein recht gefährliches Gebet ist, weil dann merke ich, wow, da hat sich jetzt wirklich was verändert. Oder mir werden Dinge bewusst, die ich wirklich anders machen sollte. Also Vorsicht mit solchen Gebeten, wenn sie wahr werden, wird es ein bisschen unbequem manchmal. Aber mir ist es so wichtig, weil ich glaube, mir selbst ist oft gar nicht völlig bewusst, wo ich schief laufe, wo ich Dinge meine, haben zu müssen oder denken zu müssen oder glauben zu müssen. Und die mich aber daran hindern, doch das zu erleben, was in der Bibel steht. Und mir persönlich geht es so, ich erlebe zu wenig von dem, was in der Bibel steht. Absolut. Mir reicht es nicht. Manchmal frustriert mich das zutiefst. Ich denke, meine Güte, da stehen so viele Sachen drin. Und ich erlebe es nicht. Und es kann nicht daran liegen, dass Gott mir das nicht zutraut oder denkt, nö, also die darf das nicht. Deshalb, wie ist die Frage für dich ganz persönlich, wenn du hörst, dass Jesus dich auffordern würde, was loszulassen, um was Größeres zu gewinnen? Ärgert dich die Frage? Weckt sie Sehnsucht? Kommen vielleicht Dinge hoch, wo du sagst, ich hätte schon längst dran müssen, drüber reden, mit anderen oder zumindest mit meinem Herrn? Wo ist dein Lebensrahmen so gemütlich geworden, aber doch letztendlich auch so einengend, dass er dich daran hindert, die Weite zu erleben, die Christus uns versprochen hat? Keinen engen Glauben in einem engen Lebensrahmen, sondern doch zumindest eine sechsspurige Autobahn, auf der wir als Christen leben dürfen. Wo mangelt es uns an Vertrauen, uns auf dieses Abenteuer, auf dieses gefährliche Leben einzulassen? Das Gute ist, egal wie ängstlich wir sind, steht da einer, der uns fest zusagt, da wo du diese Schritte gehst, da habe ich schon längst den Grund gebaut. Da habe ich schon längst die Schritte gelegt. Da wo du heute noch Angst hast, da kann dir morgen gar nichts passieren, wenn du diese Schritte gehst. Denn das ist uns zugesagt, dass wir nie allein gelassen werden. Das ist eine unumstößliche Wahrheit. Und ich finde, der beste Grund zu sagen, ja, ich traue mich. Ich will ein Leben haben in mehr Vollmacht, im Glauben. Ich will erleben, dass das, was in dieser Bibel steht, immer mehr Wirklichkeit in meinem Leben wird. Und das werde ich nur erleben, indem ich ein gefährliches Leben lebe. Und zwar gefährlich in der Hand Gottes. Das geht. Vielleicht werden wir nie größere Werke tun. Weil was groß ist und was nicht groß, das ist, müsste man nochmal neu diskutieren. Aber zu sagen, hier steht, ist es, wir sind in der Lage, Großes im Namen Christus zu tun, dann wollen wir auch genau das erwarten. Was daraus wird, das ist Christus Sache. Aber er hat gesagt, wir können es. Also, wenn wir davon ausgehen, dass er nicht lügt, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass er das nicht tut, was hindert uns daran, so zu leben und uns danach auszustrecken und Unglaubliches zu erwarten? Nicht Gott ist derjenige, der uns wenig zutraut. Die Einzigen, die das tun, sind wir oft selbst. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird größere tun als diese. Und mit dieser Spannung möchte ich diese Predigt beenden. Das ist der Vers, der da steht. Und die Frage ist, glaubst du, sehnst du dich danach? Und wenn Jesus dir in den nächsten Tagen oder heute, jetzt oder wann auch immer zeigt, dass was dich hindert, Großes zu erleben mit mir, sind die Dinge, die dich festhalten. Traust du ihm dann und lässt los? Ist das, was du loslässt, wichtiger als eine vertiefte Beziehung mit Christus? Lass uns gemeinsam beten. Wer möchte, darf auch gerne laut beten. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen heiligen Frieden. Amen.